Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Passiert vor etwas mehr als 250 Jahren ein schreckliches Inferno im Dorf Feldis. Ein Grossbrand hat das Dorf praktisch komplett zerstört. Ein ehemaliger Lehrer erzählt aus der Chronik von Feldis. Und auch in der Sendung in Graubünden werden immer mehr Jugendliche online sexuell belästigt. Hilfe kriegen Betroffene unter anderem beim schulpsychologischen Dienst. Und Sportvereine sind klagend, es hat zu wenig Trainer um einen Bericht. Das drei von den fünf Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 19. Juni. In der Redaktion der Martin Platzes. Einen guten Abend. Vor 250 Jahren hat es Knall und Fall wegen einem Inferno im Kanton Graubünden ein Dorf weniger gegeben. Das Dorf Feldis im Domleschg ist praktisch komplett abbrennt. Nur gerade ein Steinhaus und ein Stall sind übrig geblieben. Manuela Mäuli schaut zusammen mit dem Feldiser Lehrer zurück auf das Jahr 1774.
Angefangen hat alles mit einem Chemiebrand. Am Samstagmorgen, am 8. ist es mit dem Dorf ausgebrochen. Im Haus von Paul Scharner, am damaligen Mastral, respektive Kreispräsident. Bei dem Chemiebrand ist es aber nicht geblieben, wie der Ciri Battaglia sagt. Der pensionierte Lehrer ist Bürger von Feldis, respektive von der Gemeinde Domleschg, und hat sich intensiv mit der Geschichte vom Dorf und dem Inferno auseinandergesetzt.
Die meisten Feldiser Männer sind bereits in Chur gsi, weil dort ein Viehmarkt stattgefunden hat. Einige Frauen sind auf den Feldern gsi und haben dort geschafft. Und dann haben sie gesehen, dass es in der Mitte vom Dorf anfängt zu brennen. Sie sind so schnell wie möglich heimgerannt und haben mit ihren primitiven Mitteln, mit Kübel und Eimer, versucht, das Feuer zu löschen.
Weil es stark geluftet hat, sind sie mit dieser Methode nie hergekommen. In nur 3 Stunden sind in Feldis 39 Häuser und 27 Ställe abgebrannt. Nur ein einziges Haus am Stall ist erhalten geblieben.
Sogar die Kirche hat es verwünscht, der Dachstuhl hat brennt und die Hitze muss so gross gewesen sein, dass die beiden Glocken im Kirchenturm geschmolzen sind. Tragisch war natürlich, dass Kirchenbücher verbrannt sind. Und in diesen Kirchenbüchern sind alle Geburten, alle Hochzeiten und alle Todesfälle verzeichnet.
Damit sind auch alle Aufzeichnungen vor 1774 verloren gegangen. Glücklicherweise hat es beim Dorfbrand von Feldis vor 250 Jahren nur einen einzigen Todesfall gegeben. Eine Frau namens Burga Banzer, wie der Ciri Battaglia erzählt.
Eine ältere Frau, sie war taubstumm und hat irgendwie nicht gemerkt, dass es brennt. Spät hat sie ihr Haus verlassen und sie ist umgekommen im Brand.
Die Bevölkerung von Feldis ist nach dem Brand vor dem Nichts gestanden. Sie haben weder ein Dach über dem Kopf noch Hausrat, Proviant oder Fee gehabt. Gewisse haben die ersten Nächte unter freiem Himmel übernachtet oder Unterschlupf in Stellen ein bisschen weg vom Dorf gefunden. Sie sind in ihrem Elend aber nicht allein gelassen worden.
Die Scheidner sind, obwohl sie nicht immer freundschaftlich verbunden gewesen sind mit den Feldisern, in dieser schwierigen Situation solidarisch gewesen mit den Feldisern. Auch Chur sind solidarisch gewesen. Sie haben den Feldisern sofort Lebensmittel zur Verfügung gestellt.
Aufgeben haben die Leute von Feldis aber nicht. Sie haben ihr das Dorf schnell wieder aufgebaut und heute erinnern noch Schriften und Bemerkungen an der Hauswände der damals neu gebauten Häuser an der Brand. Und das eine Haus, das der Brand überstanden hat, das steht auch noch.
Ja, und Stammer tönt unter anderem die Informationen über den Brand von Feldis aus einem Gedicht von Johannes Barrandun, «La Canzon d'Il Ardar», aus dem Jahr 1803. Es ist ein Dilemma. Die Zahl der Sportvereine nimmt ab. Umgekehrt haben die Ehrenamtlichen, beispielsweise Trainer, immer mehr zum Tun. Was zur Folge hat, dass die Sportvereine peu à peu weniger Ehrenamtliche finden, die im Verein freiwillig eben beispielsweise als Trainer tätig sind. Auch bei uns in der Region ist die Situation so, besonders im Nachwuchsbereich. Der Luciano Cerri berichtet.
Der Aufwand vom Trainerjob im Sportverein ist mit einer Festanstellung von 30% zu vergleichen. Nebst der Aufgabe vom eigentlichen Trainieren kommt eben auch noch die ganze Vorbereitung dazu. So viel Arbeit noch in Freizeit zu machen und das ohne Lohn ist für viele Leute nicht attraktiv. Darum haben ein Haufen Sportverein Probleme, um Trainerinnen und Trainer zu finden. Bei Chur Uni OG zum Beispiel fehlen die vor allem im Juniorenbereich. Also vor allem dort, wo es nicht um Leistungssport geht, wie der Romano Colagrande, Nachwuchsverantwortlicher bei Chur Uni OG sagt.
Es ist sehr schwierig. Eben in meiner Funktion, wo ich tätig bin, für jedes Jahr irgendwie Zeitraum von Dezember bis Februar etwa zwischen 90 und 100 Telefongespräche, wo ich einfach aus meiner Sicht potenzielle Trainer oder ehemalige Spieler ein bisschen angehe. Ja, es ist extrem aufwendig. Ja.
Bei den aktiven Mannschaften hat Chur Uni OG weniger Probleme, weil dort ein paar Trainer für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Bei den Juniorenteams, wo die Trainer mangelbar sind, hat Chur Uni OG zwei Möglichkeiten, was sie machen können.
Die schlimmste Situation ist einfach immer das Team absetzen. Und dann ist einfach mit einem Schlag irgendwie 20 Spieler, wo du einfach sagst, für euch haben wir keinen Platz mehr. Das ist jetzt für uns als Verein so ein bisschen die letzte Variante, die wir einschlagen wollen. Und wir haben aber so einen gewissen Trainerstamm, den wir schon längere Zeit haben. Und die haben sich jetzt eigentlich bereit erklärt, um dort dann auch die Training untereinander ein bisschen aufteilen.
Die Arbeit einfach unter den Trainer aufteilen, sei aber keine langfristige Lösung. So machen die Trainer einfach noch mehr, als sie eigentlich müssten, und dann steigt die Gefahr, dass auch sie es nicht mehr mögen. Und so geht das ganze Problem wieder von vorne los. Es ist aber nicht bei allen Vereinskur so schwierig. Der EHC Chur hat die Probleme gar nicht, sagt Fabio Caruso. Er ist TK-Chef und für die ganzen administrativen Themen verantwortlich.
Wir können im Prinzip nicht von einem Trainermangel reden, muss ich ehrlich sagen. Bei der unteren Stufe ist es natürlich das da, vor allem den Vätern zu verdanken. Oder? Also wir haben eine Warteliste, man darf sagen. Wir haben bei der U9-Stufe und bei der U11-Stufe haben wir teils solche Leute, die mithelfen müssen, sagen, hey, sorry, nein, wir können die jetzt nicht auch noch nehmen. Und das ist natürlich schon ein schönes Problem, das wir dort haben.
Weder bei den Junioren noch bei den Aktiven fehlt es am EHC Chur an Trainer. Ihre Situation ist also genau das Gegenteil von der von Chur Uni Hockey. Warum es beim Eishockey besser läuft als beim Uni Hockey, kann der Fabio Caruso auch nicht genau sagen.
Ich weiß es nicht, ich kann das nicht einschätzen. Ist es die Sportart, die dort noch ein Faktor ist? Sind die Leute lieber beim Eishockey als beim Unihockey? Also Trainer, sage ich jetzt einmal. Das ist noch schwierig zu sagen. Oder? Ich weiß einfach, wo wir das ganze Projekt eben Mission Swiss League ja mal angegangen sind, einfach Schritt für Schritt gehen wir unseren Weg, wenn wir den mal festgelegt haben. Und irgendwas durch kommt das einfach gut an.
Mit dem Projekt Mission Swiss League meint der Fabio Caruso die Vorbereitung vom EHC auf den Aufstieg von der ersten Mannschaft in die zweithöchste Eishockey-Liga der Schweiz. Wegen dem Aufstieg hat der EHC den ganzen Verein neu strukturiert. Und seitdem sei es für sie noch einfacher geworden, um genug Leute zu finden. Für fast alle Jahrgänge konnte der EHC die Trainerbeste besetzen. Jetzt fehlt am Verein nur noch ein Trainer für die U17 und U20.
Und auch beim Fußballverein Chur 97 ist es so, dass sie Probleme haben, um genug Trainer zu finden. Dazu äußern hat sich der Verein aber nicht wollen. Sexuelle Belästigung ist nicht nur im wirklichen Leben ein grosses Problem, auch in der virtuellen Welt im Internet. Eine Studie lässt mehr als nur aufhorchen. In der Schweiz sind etwa 60% der jugendlichen Mädchen und etwa 60% der Buben im Internet sexuell schon belästigt worden. Auch in Graubünden ist das Problem schon fast chronisch. Was das mit den Jugendlichen macht und was gemacht werden kann, um sich zu schützen, darüber berichten Charlotte Kössling und Manuela Moenli.
Sexuelle Kriminalität im Internet hat viele Gesichter. Seien es Erwachsene, die unabbrachte Vertrauensverhältnisse mit Minderjährigen aufbauen, sie dazu bringen, erotische Bilder zu schicken oder sie nachher so gerne mit diesen Fotos erpressend. Einer, der sich bestens damit auskennt im Kanton Graubünden, ist der Georges Steffen, Leiter vom Schulpsychologischen Dienst Graubünden, eine mögliche Anlaufstelle für Betroffene. Darum weiss er auch, was das in den Jugendlichen auslösen kann.
Das ist sehr scham- und schuldbesetzt, das Thema. Ein Jugendlicher, merkt, ich habe einen Fehler gemacht. Das wird schlagartig klar. Man kann nicht mehr zurück. Das kann dann eben Schuld, Schamgefühl ausnutzen. Wie habe ich nur in die Situation manövrieren? Oder meine Eltern haben doch gesagt, es ist nicht gut. In der Schule habe ich gehört, es ist das mehr passiert. Da kommt ein Jugendlicher sehr schnell stark unter Druck.
Der Druck kann psychische Folgen auf die Betroffenen haben. Es löst emotionalen Stress, Hilflosigkeit und ein Ohnmachtsgefühl aus. Laut dem Charles Steffen verlieren die Jugendlichen auch das Vertrauen in die Welt.
Man muss sich vorstellen, die Kontakte, das Tatgeschehen passiert häufig daheim, in den eigenen vier Wänden. Vielleicht ist man im Bett und ist so ein bisschen am Chatten und plötzlich passiert das, dass da Übergriffe vor sich gehen, wo man sich nicht wehren kann. Und das ist sehr belastend.
Belastend kann das für die ganze Familie sein. Aber an was erkennt man, dass das eigene Kind sexuell belästigt wird? Laut dem Leiter des Schulpsychologischen Dienst sind die Anzeichen nicht sehr spezifisch. Es können sich zeigen in Gereiztheit, Schlaflosigkeit, an einem Rückzug vor Schule bis hin zu suizidalen Gedanken. Aus all dem heraus ist für die Betroffenen der erste Schritt, mit einer Vertrauensperson zu reden.
Eltern, Lehrperson oder ein Freund, Freundin, die ihnen an den Rücken stärkt, die sie auch ermutigt, beispielsweise etwas Ungutes zu beenden, wo nicht werten, sondern einfach da sind und zuhören und mit ihnen dann den Schritt machen, eben die Scham, Schuldgrenzen überschreiten und sich Hilfe holen.
Die Hilfe gibt es im Kanton Graubünden beispielsweise beim Schulpsychologischen Dienst, bei der Schulsozialarbeit, bei ADEBAR oder bei der Polizei. Auch Lehrerinnen und Lehrer können an die entsprechenden Stellen verweisen. Gefördert sind vor allem Kinder, die viel allein oder neu auf sozialen Medien sind. Darum ist es umso wichtiger, dass die Eltern eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben und sich auch für das, was ihre Kinder auf den sozialen Medien machen, interessieren.
Wenn ein Kind online geht zum ersten Mal, dann muss es schon wissen, dass auch Pädokriminelle sich auf dem Netz bewegen. Das muss ein Kind von seinen Eltern gehört haben. Heisst auch, dass es dann bei aller Freude, die es hat, oder auch Jugendliche dann, im Kontakt mit anderen Kindern oder Jugendlichen auch immer ein bisschen noch muss ein misstrauischer Teil, eine misstrauische Seite muss in sich haben. Ist das wirklich die Person, wofür sie sich ausgibt?
Und wichtig ist laut dem Charles Steffen vor allem etwas, dass die Kinder und die Jugendlichen nie jemanden im realen Leben treffen, den sie online kennengelernt haben.
Ja, und bei Nötigung, Erpressung oder Drohung sofort zur Polizei. Sie ist in diesen Fällen der direkte Ansprechpartner. Bald sind sie wieder hoch oben auf den Alpen, die Fee und das Alppersonal. Wir sind in Obersachsen dabei gewesen, wo sich Zennerinnen und Zenner auf den Alpaufzug vorbereiten. Gestern haben die Bäuerinnen und Bauern knapp 100 Kühe auf die Vorderalp aufgebracht. Das berichtet Carina Melcher.
Die letzten zwei Wochen haben die Hirten, Senninnen und ein Alpmeister auf der Vorderalp im Obersachsen einen Haufen geschafft, um alles für den Alpsommer für die Kühe parat zu machen. Eine der Älplerinnen, Tina Ambühl, erzählt, was da alles dazugehört hat.
Zuerst haben wir mal der Sennerie alles geputzt, nachher sind wir gezäunen. Alles, was man können hat, dass man eigentlich, wenn alles da ist, zu viel und so, möglichst viel gezäunt ist, weil nachher ist dann halt zeitlich auch nicht mehr so. Also ist man froh, wenn alles gemacht ist.
Für den Sommer werden die knapp 100 Kühe auf vier Ställe verteilt auf der Alp. Jede Älplerin und jeder Älpler übernimmt je einen Stall. Die Kühe werden so verteilt, dass die vom gleichen Bauer beieinander stehen. Die Kühe sind angeschrieben und die Bauern helfen den Älplerinnen beim Einsortieren. Wenn dann alle Kühe einen Platz im Stall gefunden haben, werden sie als erstes gemolken. Wichtig beim Melken ist laut Tina Ambühl vor allem das Vormelken. Dort merke ich mir nämlich, ob die Milch gut ist oder nicht.
Schauen, ob keine Fetzen drin sind. Wenn es Fetzen hat, hat es Fetzen, dann ist die Milch nicht gut. Dann musst du je nachdem behandeln. Und die Milch halt nicht gerade nett zum Käse.
Am Schluss bleibt beim Käse die sogenannte Schotten übrig. Weil Schotten ein Abfallprodukt ist, wird die dann an Schwein verfüttert. Für das muss die Schotten aber nicht ins Tal gebracht werden. Weil zusammen mit den knapp 100 Kühen sind gestern eben auch ein paar Schweine als Resteverwerter auf die Voralp gebracht worden.
Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Julia, sie ist 10 Jahre alt und sie wohnt in Zitzers und sie hat Kinderdemenz. Medizinisch wird sie sehr gut betreut. Ihr Schicksal zeigt aber auch, warum Eltern von schwerstkranken Kindern mehr Hilfe bräuchten. Christine Schmid berichtet.
Mit 3 hat Julia gelernt, Schuhe binden. Mit 4 hat sie es wieder verlernt. Jetzt mit 10 kann sie nur noch mit Hilfe laufen. Reden tut sie nicht mehr. Julia ist ein Mädchen aus Zitzers, die an einer sehr seltenen Krankheit leidet. Kinderdemenz. Geschätzt gibt es in der Schweiz etwa 7'000 bis 10'000 Kinder, die an einer lebenslimitierenden Krankheit leiden, die also sterbenskrank sind und palliative Pflege brauchen. Gerade bei palliativer Pflege denken die meisten Menschen an Patientinnen und Patienten in den letzten Stunden oder Tagen vor ihrem Tod, wo sie begleitet und ihre Schmerzen gelindert werden. Doch bei Kindern sei das anders, erklärt Alexandra Gächter von der Stiftung Propalium.
Palliativpflege hat sich sehr viel geändert. Bei Kindern ist es so, dass man eigentlich die Lebensqualität von allen Mitgliedern verbessern, erhöhen.
Konkret sollen die Eltern im Alltag unterstützt und entlastet werden, weil Eltern von sterbenskranken Kindern oft an der Belastungsgrenze sind. Also schickt die Stiftung Propalium freiwillige Helferinnen und Helfer in die betroffenen Familien. Und in vielen Fällen begleiten sie die dann über mehrere Jahre.
Das Beste wäre eigentlich, sobald man eine Diagnose überkommt von einem Kind, dass man mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, dass man könnte die Familie von Anfang an unterstützen und begleiten.
Es wäre zwar das Beste, aber meistens ist es eben nicht der Fall. Von den tausenden betroffenen Kindern in der Schweiz unterstützt die Stiftung Propalium laut Alexandra Gächter 100 Kinder. Im Kanton Graubünden begleiten es 3 Familien, im Kanton Glarus aktuell 1.
Wenn man sich vorstellt, 1% ist nichts, oder? Und wie viele Familien andere müssen warten oder gar nicht wissen, dass es Propalium gibt. Und wir haben die Vision, dass wir uns verdoppeln könnten bis Ende 2025.
Um das Ziel zu erreichen, brauchen es mehr freiwillige Helferinnen und Helfer. Ohne die können es nicht mehr Familien mit schweren Schicksalsdiagnosen unterstützen. Immer wieder würden Familien anrufen, nach Unterstützung fragen, aber auf der Warteliste landen. Was das Gegenteil von dem sei, was die Stiftung eigentlich will, nämlich helfen. Laut Alexandra Gächter haben sie im Kanton Graubünden momentan 3 freiwillige Helferinnen, im Kanton Glarus keine.
Aber die Freiwillige, die im Moment dort Einsätze macht, die nimmt einen grösseren Anfahrtsweg in Kauf. Und da bin ich ihr sehr dankbar. Aber da sind wir auch ganz offen und ehrlich, haben wir da kommuniziert, der Mutter gegenüber, dass das nicht über mehrere Jahre machbar ist, weil sie den grossen Anfahrtsweg hat. Oder? Weil grundsätzlich will man ja eigentlich die Zeit nutzen, um die Familie zu entlasten und nicht so viel Zeit müssen nutzen, bis man hin und her gefahren ist.
Die Alexandra Gächter hofft schwer, dass sie bald jemanden im Kanton Glarus findet. Aber auch im Kanton Graubünden bräuchte sie mehr freiwillige Helferinnen und Helfer. Bei verschiedenen Gemeinden hat sie darum kleine Inserate können drucken, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die Stiftung noch Freiwillige sucht. Denn es sei etwas, das jeder und jede können machen.
Es ist ja so, dass die meisten Eltern nicht aus einem Pflegeberuf kommen und sie haben ein krankes Kind. Und die Eltern sind schlussendlich Profis in der Pflege und im Wissen, was ihnen sein Kind braucht. Also jeder Elternteil lernt die Pflege vom Kind. Und das kann jeder Mann, jede Frau kann das lernen.
Dass sie zu wenig freiwillige Helferinnen und Helfer haben, liegt laut Alexandra Gächter zum einen daran, dass man die Stiftung und ihre Arbeit zu wenig kennt. Zum anderen liegt es auch am Thema Tod. Und dann dürfte auch noch die Zeit ein wichtiger Grund sein, warum sich nicht mehr Leute melden. Tanja Kählin ist seit 7 Jahren freiwillige Helferin bei der Stiftung Propalium und sie sagt dazu:
Man hat nie Zeit. Also entweder nimmt man sich die bewusst und schenkt das jemandem, weil man weiss, man tut für sich und für die anderen etwas Gutes, oder man hat die Zeit eh nie. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen so ein bewusstes Entscheiden zu dem, ich will es oder ich will es nicht.
Bewusst entschieden hat sich Tanja Kählin vor 6 Jahren und besucht seither mehrere Familien mit schwerstkranken Kindern. Jede Woche. Am Mittwochnachmittag ist sie jeweils bei der Julia in Zitzers und macht zusammen mit dem 10-jährigen Mädchen, ihrer Schwester und ihrem Papa einen Ausflug, um ihnen ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen.
Christine Schmid hat berichtet, Julia und ihre Eltern sind dankbar, dass es die Stiftung Propalium gibt. Für sie ist aber auch klar, das Angebot für Familien, wie sie eine sind, wäre in der Schweiz ausbaufähig. Was genau diesen Familien helfen würde, darüber berichten wir morgen im 4. Teil der RSO-Wochenserie zum Thema «Hilfe für Eltern mit sterbenskranken Kind». Ja, und damit der Blick auf die Uhr. Es ist 19,5 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 19. Juni. Und das kann nachgelost werden im Internet. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab 16:45 Uhr. Hier auf RSO Mikrofonzeit für heute. Auf Wiederhören, der Martin De Plazos. Also, guten Abend, Doggen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.